Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kapitalcafé. Heute wieder ein Spezial, denn wir haben Besuch und einen Gast im Kapitalcafé. Wir freuen uns sehr, dass Marc heute da ist. Die User, die auf X unterwegs sind, kennen ihn vielleicht unter More Dividends. Und ich bin vor ein paar Wochen schon über Marc gestoßen, erstmal durch seine sehr guten Tweets, die er immer zum Thema Finanzen, Aktien, Börse so schreibt. Aber vor kurzem hat er noch einen Artikel veröffentlicht, seinen ersten Artikel veröffentlicht. Und da dachte ich mir, das passt perfekt in unserem Podcast. Mein Weg zur Börse und wie sie mein Leben verändert hat. Hallo Marc, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Flo, danke fürs Intro. Ich freue mich, dabei zu sein.
Grüß dich. Ich glaube, wir werden heute ein sehr, sehr interessantes Gespräch haben, schon allein wegen deinem Namen.
Genau, wir werden mal schauen, wie lang es geht. Ich habe deinen Artikel auf X gelesen, junger, privater Investor. Und ich fand vor allem ganz toll, weil ich glaube, da können ganz viele das nachvollziehen und auch schauen, ist das was auch für mich. Du hast ja erst eine Ausbildung gemacht und während der Ausbildung kam dir so ein bisschen, wie soll das jetzt die nächsten 45 Jahre so weitergehen? Wie ging es dann weiter, als dir diese Erkenntnis kam?
Ganz genau, ja. Also die Erkenntnis, dass ich einfach auf dem Gabelstapler saß, wie ich es in meinem Artikel geschrieben habe, und irgendwie dachte, die Ausbildung ist vorbei. Jetzt hast du dieses große Erfolgserlebnis, was es für mich damals war, erreicht. Du hast die Ausbildung abgeschlossen und das soll es jetzt gewesen sein. Ich hatte das so ja symbolisch geschrieben in dem Artikel, aber es war tatsächlich so, es war eine Spätschicht. Ich habe aus dem Rolltor geguckt, wo normalerweise die LKWs ranfahren, und es war ein grauer, schrecklicher Tag und ich dachte so, das soll es jetzt gewesen sein, so wird es jetzt ja aussehen. Kein Bock. Und das war so auch quasi das Intro meines Artikels, um dann die nächsten Schritte einzuleiten in Form von Google-Suchen. Wie macht man aus Geld mehr Geld, wie kommt man an mehr ran? Und das war so der Beginn des Ganzen.
Ich finde es ja erstmal krass, die meisten Hörer von uns sind ja, gehen wir jetzt mal zu, nicht so jung wie du, und ich bin ja auch ein bisschen eifersüchtig und neidisch, dass ich mit deinem Alter nicht so diese Erleuchtung gehabt hatte, die du eben hattest. Ich finde, der Punkt, dass du gesagt hast, du gehst jetzt den Schritt sehr, sehr mutig, erstmal Hut ab dazu, hattest innerlich einen großen Schweinehund gebraucht, diesen Schritt zu machen? Oder war es wirklich so, du hast den ersten Schritt gemacht und dann ging es bam, bam und du dachtest dir so, wow, geil, und ich mach weiter?
Meinst du die Überwindung, dann mit echtem Geld tatsächlich mal zu investieren? Oder?
Nee, dein altes Leben einfach einen Cut zu machen, weil es ist ja wirklich so, du erweiterst deinen Horizont. Ich sag's jetzt mal so, vom Gabelstapler aus Rolltor rausgucken zu, was ist Geld? Wie arbeitet Geld für mich, ist ja komplett anders.
Verstehe. Die Überwindung war da, also die musste ich schon ein bisschen bekämpfen. Allerdings muss ich sagen, und das habe ich auch in dem Artikel erwähnt, meine Mutter bzw. meine Eltern, die mir bis heute immer den Rücken frei halten, deswegen meine Mutter in dem Fall, hat gesagt, dein Zimmer ist hier noch, zieh einfach ein, wenn du möchtest. Wenn du einen neuen Lebensabschnitt einleiten möchtest, mach es. Mach, worauf du Bock hast. Und das war natürlich ganz einfach so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, meine Mutter steht hinter mir, ich habe ein Zimmer, ich kann mich also, ich sag mal, einen Schritt zurück quasi im Lebensabschnitt zu dem Zeitpunkt, aber ich kann zu meiner Mutter zurück und mich auf das fokussieren, was ich neu machen möchte. Und das war natürlich eine große Hilfe. Ja, hätte ich das nicht gehabt, wäre das definitiv eine deutlich größere Herausforderung gewesen, nicht nur finanziell, sondern auch einfach mental.
Und was war dann dein erster Anker, wo du gelernt hast, also wo das Feld sich für dich eröffnet hat, wo du sagst, es war sehr interessant als Quelle gewesen, neben Google klassisch wie Geld regiert, war es ein Buch gewesen, bist du klassisch zu Amazon gegangen?
Also nach Google, nach den Google-Suchen, nach ein paar Artikeln, auf welchen Websites auch immer das jetzt war, definitiv ein Buch. Das war Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das werden sicherlich viele kennen. Was man jetzt von Robert Kiyosaki heutzutage halten möchte, das überlasse ich jedem selbst. Aber das Buch als solches war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, weil mein bester Kumpel, der mir das damals in die Hand gedrückt hat, hat gesagt, Marc, wenn du verstehen möchtest oder in diese Welt reinkommen möchtest, was Finanzen betrifft, musst du wirklich Schritt 1, was sind Verbindlichkeiten, was sind Vermögenswerte? Und genau das wurde in dem Buch beschrieben. Und zu dem Zeitpunkt war mir das wirklich nicht klar. Also für Hörer eines Finanzpodcasts denken die sich jetzt, ist doch völlig klar, was eine Verbindlichkeit ist. Das ist ein Konsumkredit für ein Auto, für eine Immobilie, die ich selber benutze. Und Vermögenswert sind Aktien, so wie wir sie hier sicherlich in jeder Folge besprechen. Und das Buch war es. Und mein Kumpel, der eben zu der Zeit schon in der Immobilienbranche gearbeitet hat, auch ein Elternhaus hatte, sage ich mal, was finanziell sehr gebildet war und gut mit Geld umgehen konnte, ja, war er einfach so cool und hat mir das Wissen weitergegeben, so den ersten Push gegeben, mich da vernünftig zu informieren und erstmal so ein Fundament aufzubauen.
Also investier erstmal in dich selbst, wie du geschrieben hast, wa?
Investier erstmal in dich selbst, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich auch nicht viel Geld. Ich habe zwar Vollzeit gearbeitet, aber man kann sich vorstellen, bei einer Spedition im Schichtsystem gibt es jetzt nicht super viel Geld. Nach 25%iger Schichtzulage für die Spätschicht bin ich bei rund 1.400 netto rausgekommen. Muss natürlich auch sagen, wie gesagt, auch an der Stelle ohne meine Eltern, die haben mich noch zusätzlich unterstützt. Ja, das darf ich nicht auslassen. Nur mit 1.400 Euro netto, mit Wohnung, ÖPNV, Lebensmittel etc. wäre es eine echt knappe Nummer geworden. Aber genau, investiere nicht selbst.
Aber ich bin einen guten Aspekt, den du sagst, und auch danke, dass du mal erklärt hast, was ist allein der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Wir unterhalten uns ganz oft mit Leuten, auch in unserem Umfeld, oftmals bei den Basics vielleicht auch fehlt. Und ich finde es auch gut, dass du dir damals die Zeit genommen hast und wirklich angefangen hast, erstmal mit Büchern und auch zu schauen, okay, welche Begrifflichkeiten, wie unterscheidet es denn eigentlich? Also was ist denn eigentlich eine Investition? Ist Urlaub eine Investition? Sicherlich nicht, sondern ist es Vergnügen? Brauche ich das? Sich das wirklich mit den Basics nochmal genauer anzuschauen, bevor man dann tatsächlich loslegt. Wie schnell ging es denn dann, dass du dann gesagt hast, so hey, jetzt glaube ich, habe ich genug Wissen, mir erstmal angeeignet, jetzt gehe ich mal zur Bank oder gab es damals schon den Neobroker, von dem wir immer mal öfters im Podcast sprechen. Wie war dann so der erste Schritt oder hat dir das denn Überwindung gekostet zu sagen, gerade in einer Zeit, wo du nicht so viel Geld hattest, okay, ich riskiere es jetzt mal in die oder die oder das Unternehmen zu gehen, besser gesagt, und nicht jetzt direkt in die Aktie.
Also ich muss erstmal sagen, was zu dem Zeitpunkt wirklich eine Faszination war für vor allem meine Mutter, die hat da ein bisschen, also so positiv drüber gelacht, dass ich überhaupt ein Buch in die Hand nehme. Ich habe zu dem Zeitpunkt, da war ich 21 Jahre alt, noch nie in meinem Leben ein vollständiges Buch gelesen. Das muss ich einfach an der Stelle mal festhalten. Ich habe damals als kleines Kind den ersten Harry Potter Teil geschenkt bekommen, habe ich nie zu Ende gelesen. Die Filme habe ich geliebt, aber Lesen war für mich, warum? Lieber PlayStation gespielt etc. Und mein Freund oder mein Kumpel hat gesagt, nimm das Buch in die Hand, lies es, du wirst dir selber danken. Und das kann ich nur rückblickend bestätigen. Das heißt, das war erstmal überhaupt der erste große Schritt zu lesen. Kann ich auch an der Stelle nur jedem empfehlen, nehmt Bücher in die Hand, es verändert einiges. Der erste Schritt war dann, nachdem ich das Buch gelesen habe und erstmal so diese Grundprinzipien verstanden habe, war mir klar, du musst mit dem Geld, was du irgendwie sparen kannst, weil das konnte ich zum Glück, etwas anfangen. Und von klein auf schon, ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber der Knacksclub bei der örtlichen Sparkasse für die Kids, da war ich schon mit ein paar Jahren, haben meine Eltern mich da angemeldet. Und wie das dann so ist, ist man sein ganzes Leben bei der örtlichen Sparkasse. Ich habe mir ein Beratungsgespräch gebucht bei meiner persönlichen Beraterin und die hat gesagt, super, du möchtest mit dem Investieren anfangen. Das ist ein Deka-Depot, ganz klar. Man kennt es und dann hat sie mir dabei geholfen, das Deka-Depot zu eröffnen, ist ein paar Themen mit mir durchgegangen, die ich nicht verstanden habe, habe unterschrieben, weil ich war total aufgeregt, hier wird gerade ein Depot eröffnet, ich mache das alleine ohne meine Eltern. Und habe aber, warum auch immer, vor Ort gesagt, ich würde das Depot eröffnen, aber anschließend erstmal selber gucken, in was ich investieren möchte. und hatte dann eben mich für einen Deka Immobilienfonds entschieden. Hab 100 Euro in die Hand genommen, die ich zu dem Zeitpunkt auf meinem Girokonto bei der Sparkasse hatte, konnte man dann schnell die Einzahlung machen und habe mit 100 Euro meinen ersten Fonds gekauft. Das war im, ich meine, April 2019.
Spannend. Also ich kann das nachvollziehen. Ich hatte auch erst, bevor ich selbst mit der Aktien angefangen habe, auch mal, als ich wahrscheinlich eh nicht so alt war wie du damals, auch irgendwie so einen Fonds mir irgendwie, ich sag bewusst, irgendwie andrehen lassen, weil ich danach auch sehr enttäuscht war, weil das erstmal richtig runterging und dann kam irgendwie auch noch einer der Finanzkrisen und dann war der mal richtig im Keller. Ich glaube, das ist alle unsere Intention und ich sehe, wie Ben schon nickt. Von dem her, glaube ich, können wir das alle drei hier ganz gut nachvollziehen.
Das gleiche. DK und dann konntest du aus einer Liste von 20 Fonds, bei mir war es der Industrie 4.0, der gerade neu rauskam, wo dann Amazon dabei war. Das war schon damals High Life gewesen. Ich meine, es war nicht 2019, es war 2006, 2007 gewesen. Und dann Zukunftssparen auch unterschrieben. Und ich gebe zu, dass dieses eine Depot-Dings gleichzeitig als Versicherung noch abgeschlossen habe. Also ich konnte es nie kündigen, mit drinnen nur pausieren. Und ich gucke ab und zu noch mal rein. Und ich meine, es ist 20 Jahre her und das Ding ist mit 23% plus. Es sind 23% im Plus, ja. Aber was hätte wie, wenn so da passieren können? Und genau das Gleiche, nicht das Kleingedruckte gewesen. Und jedes Jahr kriege ich meine Rechnung von 5% Bearbeitungsgebühr, die ich dann bezahlen darf.
Ja, klar. Ja, ich meine, bei den Deka-Fonds ist es ja auch so, dass die 23% oder unabhängig von den Deka-Fonds, aber jetzt in deinem Fall 23% inflationsbereinigt, 20 Jahre später bist du wahrscheinlich im Minus. Das ist natürlich jetzt nicht die Performance, die man sich erhofft. Ja.
So, und dann bist du ja beruflich sozusagen dein Wunsch dann im Immobilienbereich auch weitergegangen, soweit ich es im Artikel auch gelesen hatte, und hast es aber auch nochmal unterschrieben, so mit 180-Grad-Wendung. Das war wahrscheinlich dein Erlebnis, was du auch in der Bank hattest.
100%. Also vielleicht ganz kurz noch zu dem Abschluss der Deka-Geschichte. Wir haben ja eben über das Kleingedruckte gesprochen. Ben, du meintest jedes Jahr 5% Bearbeitungsgebühr. Ich hatte dann nämlich, also es war zum Glück alles relativ schnell, habe das Depot eröffnet, habe ein paar Tage später, glaube ich, 100 Euro investiert. Und einen Tag, nachdem ich investiert hatte, dachte ich so, ja, musste reingucken. Also wahrscheinlich ist es schon mehr geworden. 5% weniger, beziehungsweise 5 Euro weniger. Warum? Und habe ich im Artikel ja auch beschrieben, bin reingegangen, 5% Ausgabeaufschlag, weitergelesen, 12 Euro zu dem Zeitpunkt Jahresgebühr, also Depotführungsgebühr. Das heißt, man muss ja erstmal 12 Euro erwirtschaften, um bei plus minus null zu sein, beziehungsweise in dem Fall 17 Euro, abzüglich der 5 Euro, die ich von den 100 Euro ja abgeben musste, um den Fonds überhaupt zu kaufen. Also da war dann relativ schnell schon die Realisierung, okay, das ist Quatsch. Ist jetzt ärgerlich, dass du da bei der Bank warst und alles kündigen musst, aber das habe ich dann innerhalb, ich glaube, von Eröffnung über Kauf bis hin zur Kündigung war ein Monat. Und dann, genau, habe ich das ganze Thema Aktien ehrlicherweise erstmal liegen gelassen, weil die Hauptthematik zu dem Zeitpunkt war, wie komme ich jetzt aus diesem Angestelltenverhältnis bei der Spedition raus? Ich möchte hier nicht bleiben. Und habe dann eben an meinen Kumpel gedacht, der mir auch das Buch gegeben hat, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, hat zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung, eine Lehre gemacht zum Immobilienkaufmann, ganz klassisch. Und dachte so, anschließend geht er studieren, hat er mir erzählt. Ich habe eine Fachhochschulreife, ich mache mal so einen Online-Test, um zu gucken, ob es irgendwie eine Branche gibt, die bei solchen Tests, das hatte meine Mutter mir empfohlen, dass es diese Tests gibt, zu gucken, welche Branche da mal rausspringt. Weil Logistik und Spedition kann es ja offensichtlich nicht sein, das macht mir ja keinen Spaß. So, dann, ich glaube, es waren 30 Fragen, 40 Fragen, irgendwie so, gehst du das alles durch, wie bei so einem, wie zu den Bundestagswahlen, ja, diese Abfragen. Und herauskam immer die Immobilienbranche. Kein spezifischer Beruf innerhalb dessen, aber die Immobilienbranche wurde angezeigt. Und ja, da dachte ich, das ja, klingt erstmal nicht überzeugend. Ich in der Immobilienbranche, ich habe null Plan davon und habe mich dann eben nach 2-3 Tests oder nach mehreren Tests, wo immer wieder die Immobilienbranche rauskam, dafür entschieden, ich schreibe meinem Kumpel, ich möchte mit ihm telefonieren, er hat von Immobilien Ahnung, vielleicht kann er mir ja auch von seinem kommenden Studium etwas erzählen. was ihn da so erwartet. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben telefoniert, stundenlang an dem Abend, weil ihn das natürlich auch total begeistert hat, dass ich davon angefixt war, weil zu dem Zeitpunkt und bis heute hat er einfach schon eine Leidenschaft irgendwie dafür gehabt. Also der hatte ein Feuer in der Stimme für dieses Thema. Ich kann das gar nicht, glaube ich, rüberbringen. Jedenfalls hat er mich darüber aufgeklärt und ich habe dann tatsächlich nach dem Gespräch mir Gedanken gemacht und in der Folgewoche, das, was ich eingangs gesagt habe, meine Mutter hat gesagt, wenn du was Neues machen willst, dein Zimmer ist hier, komm zurück, habe ich meine Vorgesetzten darum gebeten, einen Aufhebungsvertrag zu erstellen. Ich möchte das Unternehmen verlassen, habe sofort einen Cut gemacht. Sie hat zugestimmt. Ich hatte sogar eher das Gefühl, dass sie sich für mich freut, dass ich den Schritt gehe, weil, also ohne, dass das egoistisch klingt, aber ich glaube, sie hat gemerkt, der kann mehr, nur der muss irgendwie mal herausfinden, was er kann. Unternehmen verlassen, zu meiner Mutter zurückgezogen und innerhalb von ein paar Monaten, ich glaube, es war dann Mai, Juni, Juli, die Immatrikulation bei der Hochschule angefordert, bekommen. Und die Voraussetzung war, dass ich eben entweder eine Berufsausbildung in der Branche nachweisen kann oder ein 6-wöchiges Praktikum. Da ich die Ausbildung natürlich nicht in der Branche hatte, habe ich, und so schloss sich der Kreis bei der örtlichen Sparkasse, mein Praktikum gemacht in der Immo-Abteilung, weil den einen Makler kannte ich. Das war der Vater von einem Kumpel von mir aus dem Fußballverein. Alles sehr dörflich, man hört es schon raus, aber das waren super Connections, eine super Erfahrung. Hatte das Praktikum und konnte dann zum September 2019 mein Studium beginnen, Immobilienwirtschaft.
Respekt, also ich finde es stark. Weißt du, so einen harten Cut, 180 Grad, Anker geschmissen und in die andere Richtung gefahren. Geil.
Und dann bist du wieder, wie ging es dann weiter? Dann hast du dein erstes Geld wahrscheinlich nebenbei ein bisschen wieder verdient, hast dann wieder gesagt, okay, jetzt versuche ich es mal selbst und gehe nicht mehr runter in Erdgeschoss zu der Bankberaterin, sondern ich nehme jetzt meine Finanzen selbst in die Hand.
Hundertprozentig. Also der Wendepunkt war nicht nur das Thema, dass ich das Studium beginnen durfte. Das war sowieso schon ein toller Moment, dass man dieses Studium überhaupt machen kann. Auch da wieder, ich muss es immer wieder erwähnen, meine Mutter einfach ein großer Faktor in meinem Leben ist, der mich auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, weil sie hat damals gesagt, nach der Realschule, mach eine Fachhochschulreife. Du kannst dein Abitur nicht machen. Ich helfe dir dabei, die Fachhochschulreife abzuschließen. Du glaubst es mir wahrscheinlich jetzt nicht, aber damit kannst du nämlich in Zukunft mal an einer Hochschule studieren. Mama, du spinnst doch, ich kann das doch eh nicht. Naja, Fachhochschulreife mit Ach und Krach bestanden. Und das ist eben natürlich auch so einer von vielen Punkten, wo sie mir halt einfach geholfen hat und rückblickend für mich richtige Entscheidungen getroffen hat, die ich mit 16, 17, 18, 19 nicht gesehen habe.
Okay, und während dem Studium blieb dir dann so viel Zeit, dass du dich mit dem Thema wieder intensiver auseinandergesetzt hast?
Vor allem Studium, und das muss man einfach sagen, außerhalb der Klausurenphasen hat man sehr viel Zeit, wenn man nicht arbeitet. Und im ersten Semester war das der Fall. Ich hatte ein cooles WG-Zimmer, war vor Ort, das war noch kurz vor Corona. Ich konnte das erste Semester zum Glück vor Ort noch genießen und hatte entsprechend viel Zeit. Habe mich neben der Vorlesungen dann weiter mit meinem Kumpel unterhalten, der neben Immobilien natürlich auch ein Aktiendepot hatte. Auf seine Empfehlung hin habe ich dann bei der Consorsbank damals ein Depot eröffnet und mit einer Kombination aus seinen Gesprächen auch mit meinem Onkel zu der Zeit und auch mit ein, zwei Kommilitonen, wo ich relativ schnell gemerkt habe, mit denen verstehe ich mich gut, die mögen das Thema auch. Genau, wurde es dann die Consorsbank und eben auch die ersten paar Käufe und Verkäufe.
Cool. Du hattest noch in deinem Artikel geschrieben, hatte diesen Aha-Moment, den mich geteilt, deswegen fand ich den Artikel auch so geil gewesen. Ich kriege ja auf immer Geld wieder. Was denn das? Was sind Dividenden und dann noch so Geld und wie kommt es denn dazu? Du hast ja auch mit deinem Namen More Dividends und sowas alles, denke ich mal, gehst du ja auch in eine gewisse Richtung mit hinein, auch von deinen Strategie etc. Im Laufe der Zeit, ich meine 2019 ist es ja jetzt auch schon 7 Jahre fast her, dass du am Markt damit drin bist, bist erstmal bestimmt mit keiner Strategie reingegangen, obwohl vom Onkel mitzuhören ist schon ein bisschen Strategie. Hattest du da so irgendwie eine Evolution, Revolution innerlich, dass du irgendwann an den Punkt gekommen bist, dass du more dividends bist?
Ich mag dich irgendwie, Ben. Also das sind ein paar Minuten hier und das machen wir in Zukunft auf jeden Fall nochmal. Kleine Randnotiz. Nein, also die Strategie, ja, oder eine Strategie, die gab's nicht, natürlich nicht. Aber der Punkt zu der Zeit war, ich werde mal eine Einzelaktie kaufen und mein Onkel hatte damals gesagt, kaufe, ich glaube wahrscheinlich an Warren Buffett angelehnt, kaufe nur etwas, das du verstehst oder das du kennst. Er hat in der Versicherungsbranche gearbeitet, beziehungsweise tut es bis heute. Und er hatte, nachdem ich ihn auf das Thema angesprochen habe, hat er ein paar Positionen geteilt, die er im Depot hat, unter anderem die Münchner Rück. Münchner Rück sollte einigen bekannt sein, ja, gerade nach den letzten Jahren, wie die gelaufen ist, die Dividendensteigerung. Aber natürlich, ich würde sagen, recht typisch für junge Anleger, Kennzahlen, Bewertungen, Finanzberichte, Analysen, nö. Mein Onkel sagt, es ist gut, kaufen wir. So war es dann auch, Münchner Rück gekauft. Als ich den Artikel geschrieben habe und in meine Orderabrechnung gegangen bin, ins Online-Archiv, habe ich gesehen, dass ich das per Sparplan gemacht habe. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Da hat man dann eben auch gesehen, okay, der Mann wusste überhaupt nicht, was ein Einzelkauf ist, eine Einzelorder, sondern ich habe da einen Sparplan erstellt. Deswegen ist die Stückzahl auch krumm oder ungerade. Egal, jedenfalls Münchner Rück. So, ein paar Wochen später habe ich dann, ich glaube es waren 2 Wochen später, habe ich die Allianz gekauft. Warum? Meine Mutter und mein Vater hatten da ihre Kfz-Versicherung. Geschäft läuft, Versicherungsbeträge, Beiträge steigen jedes Jahr, kaufe ich auch Versicherung. Und als dann Dividenden verbucht wurden, also ich meine, die Emotionen, die ich da bis heute spüre, wenn ich an diesen Moment denke, weil man muss sich vorstellen, nachdem du vorher relativ viele Jahre keinen Plan hattest, was Geld ist, also natürlich wusstest du, was Geld ist, aber wie Geld funktioniert, wie kannst du es vermehren? Du dachtest, arbeiten ist alles, das musst du dein ganzes Leben machen und irgendwie steigst du innerhalb eines Unternehmens die klassische Karriereleiter auf. Und jetzt hast du ein paar hundert Euro in Aktien gesteckt und kriegst was zurück, obwohl du im Studium bist oder später bei der Arbeit bist und du kriegst Dividenden. Und wirklich, also im Buch Psychologie des Geldes, das habe ich nicht im Artikel erwähnt, auch eines meiner absoluten Favoriten, wird auf eine Studie hingewiesen, wo Dividenden im Gehirn denselben Effekt haben wie Kokain. Und ich habe noch nie Kokain genommen, deswegen weiß ich es nicht, aber den Rausch, den ich da bekommen habe, ich würde es wirklich einen Rausch nennen, der ist unverwechselbar und das hat mich einfach gecatcht. Da war so ein Schalter, der umgelegt wurde und ab dem Zeitpunkt, wirklich, es war die erste Dividendenbuchung und dann die zweite noch von der Allianz. Die Münchner Rück schüttet nämlich immer Anfang Mai aus, die Allianz immer ein bisschen später. Ja, ab da ging es einfach nur noch um das Thema.
Wie gesagt, wir überschneiden uns dort hier. Auch hier ein sehr interessantes Buch, Bargeld statt Buchgewinn. Da geht es auch darum, dass man ein Dividendenportfolio aufbaut und da so ein bisschen mischen muss. Du sagst Allianz und Münchner Rück. Da kommen wir ja auch mal sehr oft bei mir mit den Dividendenaristokraten. Ich habe ja alle bei mir im Portfolio mit drin. Dann hast du ein paar High Yield drin. Dann hast du den Super Dividend ETF, mein Lieblings-ETF dieser Welt, da mit drin, der monatlich super ausschüttet und wir uns dann immer sagen, wie viel da mit drin ist. Aber ich mache mal eine Anekdote bei mir. Ich bin da sogar so weit gewesen, dass ich mir mal für Leute, denen es vielleicht wichtig ist, wann sie Dividenden bekommen, die eine Dividendenstrategie machen. Es gibt ja Dividendenkalender, dass ich mich sogar mal eine Woche hingesetzt habe und mein Portfolio danach angeglichen habe, dass jeden Tag ich eine Dividende bekomme und mal denen sage, hey, wenn ich früh morgens Zähne putze und dann klingelt bei mir mein Neo-Broker und dann du hast die nächste Dividende bekommen, ist meine kleine Karotte jeden Morgen da drin, dass ich weitermache. Also ich verstehe dich voll.
Ich wusste, dass ihr gut zusammenpasst, deswegen dachte ich mir, es ist gut, wenn Ben heute mit dabei ist, weil ich glaube, da habt ihr beide die Begeisterung und die kann man ja auch teilen. Also ich finde es ja auch mal schön, wenn eine Dividende reinkommt und Ben hat es angesprochen, wir haben beide den Super Dividend und den habe ich auch im Sparplan. Das heißt, immer wird er wieder angelegt und alle 2 Monate, wenn er ausgeschüttet wird, steigert sich die Dividende. Dann schreiben wir uns das immer hin und her und freue mich dann natürlich, dass es auch entsprechend steigt. Aber dann hast du sozusagen die ersten Erfolgserlebnisse gehabt. Ich kann Lindner Rück und Allianz total nachvollziehen. Allianz war mir immer, habe ich irgendwie nie den Einstieg geschafft, aber dann hast du gemerkt, so wow, das läuft ja eigentlich ganz gut. Lief denn auch irgendwann mal was schief?
Lief was schief? Es lief ab Tag 1 eigentlich schon was schief, indem ich dieses blöde Deka-Depot eröffnet habe. Aber
hast du eigentlich mit dieser Bankberaterin, ich muss mal ganz kurz dazwischen, weil es mich echt brennend interessiert, hast du diese Bankberaterin dann nochmal getroffen? Hast du eigentlich gesagt, was sie dir allein schon wahrscheinlich einer für 100 Euro irgendwie anzulegen, war doch schon mit bei den Gebühren, das weiß sie doch.
Also ich habe danach, hat es sich auch einfach nicht mehr ergeben tatsächlich, dass ich mit ihr spreche, weil ab dem Tag, wo ich das Deka-Depot dann final gekündigt habe, das war das letzte Mal, dass ich mit ihr gesprochen habe, war für mich klar, ich muss ja nie wieder in eine Filiale rein. Ja, ich kann mein Konto vielleicht vorerst da behalten, kann aber alles von meinem Handy aus machen. Das ist ja das Verrückte zur heutigen Zeit. Ich brauche nur ein Handy, kann mich über alles informieren, kann in alles investieren. Und ich glaube auch rückblickend, wozu? Ich kann es irgendwo verstehen. Sie wird Ziele haben, die sie von ihrem Geschäftsführer vorgeschrieben bekommt. Du darfst nur unsere Produkte verkaufen. Dadurch, dass ich jetzt seit einigen Jahren in der Immobranche arbeite, Deka macht im großen institutionellen Fondsbereich gute Arbeit, das muss man sagen. Aber für Privatanleger, die mal einen 100-Euro-Schein irgendwo reinstecken wollen, ist das natürlich Quatsch. Ja, also eine Allianz beispielsweise, Allianz Global Investors, die sind ja auch dazu verpflichtet, Gelder anzulegen, die gehen teilweise zu Deka. Das sind gute Geschäfte. Wir als Privatanleger, gerade im Alter von 21, müssen damit nichts zu tun haben. Das mal an der Stelle, ja. Also jeder, der am Anfang steht und bei der Sparkasse oder Volksbank und Co. ein Depot angedreht bekommt, lasst es. Das dazu. Jetzt waren wir beim Thema Fehler.
Was war so deine, als du es selbst in die Hand genommen hast, gab es immer so, weil das sind jetzt Allianz mit einer eine solide Bank, da kann man jetzt nicht viel verkehrt machen, aber hast du irgendwie auch mal daneben gegriffen, was wir per se alle gemacht haben?
Also ich hoffe sogar, dass jeder anfangs einen Fehler gemacht hat, weil aus Fehlern lernt man. Das ist so klischeehaft, jeder sagt es einem, gerade wenn man jünger ist, Fehler sind doch doof, aber es ist so, aus Fehlern lernt man und ich bin auch froh, dass ich den Fehler oder die Fehler, es waren mehrere, früh gemacht habe. Weil, ja, die Fehler kosten weniger Geld. Wenn du hinten raus große Fehler machst, wo du mal mehr verdienst und dich auch einfach traust, mehr anzulegen und du dann mal schnell mehrere tausend Euro verlierst, lieber nicht. Also meine Fehler waren, dass ich, so wie ich es eingangs mit dem Münchner Rückkauf bei meinem Onkel gesagt habe, Analyse, Bewertung eines Unternehmens, Bewertung einer Aktie. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, der Preis des Kurses ist auch die Bewertung, also eine 500-Euro-Aktie war zu dem Zeitpunkt für mich teurer als eine 50-Euro-Aktie. Ja, das ist etwas, da wird man jetzt vielleicht sich an den Kopf fassen als Zuhörer, fasse ich mir heute noch an den Kopf. Aber woher willst du es denn wissen? Woher willst du es wissen? So, Instagram-Stories geguckt von verschiedenen Finfluencern. Einer hatte ein Unternehmen aus Norwegen drin, Hexagon Composites. War ein Unternehmen, ich glaube, die sind relativ jung. Das Gründungsjahr ist nicht so lange her. Die waren sind in der Wasserstoffbranche. Gibt's immer noch das Unternehmen. 5 Euro hat eine Aktie gekostet. Ich dachte, das gibt's doch nicht. 5 Euro? Wow. Ich muss da rein. Ich muss da sofort rein. Es interessiert mich auch überhaupt nicht, was für Kennzahlen dahinter stehen. Wasserstoff wird die Branche revolutionieren. Autos können damit schon betrieben werden. Und wenn der es in seiner Instagram-Story hat, naja, dann muss er sich ja damit auseinandergesetzt haben. Ne? Ganz klar. Ich meine, das war echt viel. Habe ich fast 500 Euro in diese Aktie gesteckt. Habe mir dann entsprechend knapp 100 Anteile gesichert und dachte, ja, genial. Lässt du 1-2 Jahre liegen, kannst du wahrscheinlich anschließend dein Studium davon abbezahlen. Und habe dann natürlich relativ schnell zum Glück die Realität mir gegenüber gehabt. Und ja, der Kurs sank immer weiter. Wasserstoff war, ich glaube, ein weiteres Unternehmen war Nel, N-E-L. Das werden vielleicht ein paar kennen, auch so ein nischiges Unternehmen, auch im Bereich Wasserstoff, meine ich. Das war wie in Corona bei vielen Branchen üblich ein totaler Hype. Ja, völlig unverhältnismäßiger Ausschlag nach oben und relativ am High gekauft. Kurs sank. Ein Jahr später, als ich mich dann halt inzwischen weitergebildet hatte, habe ich die Reißleine gezogen, hatte, glaube ich, 160 Euro Minus gemacht, habe gesagt, ich verkaufe jetzt einfach, sonst wird es noch weniger. Und heute steht der Kurs bei 90 Cent, also Totalverlust.
Sieht man ja immer, es kann auch wirklich mal bis zum Totalverlust kommen. Das ist ja immer die Frage, wann steigt man aus, bleibt man lieber drin? Kann man es verschmerzen und sich eingestehen, dass man halt jetzt mal daneben gelegen ist? Das ist ja völlig legitim. Und ich glaube, Marc, ich kann es total nachvollziehen. Woher sollst du es denn auch wissen, ob jetzt eine Aktie 500 oder 50 Euro jetzt teuer oder billig ist? Dass es da andere Kennzahlen gibt, sagt einem ja niemand. Aber Ben, was meinst du?
Am Anfang ja. Ich hatte so bei 25%, dann auch manche, die dann ein bisschen tiefer gefallen sind, dann total gestiegen sind, wo meine Stop-Loss dann gearbeitet, oder auch erstmal zu lernen, mit einem Stop-Loss zu arbeiten, ist ja auch so eine Geschichte, und nicht jeden Tag reinzugucken. Mittlerweile verkaufe ich ja gar nicht mehr. Bei mir ist ja Buy and Hold Forever mit drin, aber es sind wirklich ein paar, und wir hatten es ja in der vorletzten Folge über unsere Wins und Losses 2025, und da habe ich auch einen 25%iger nach unten gehenden und einen 130% nach oben gehenden mit drin. Mittlerweile setze ich es aus, und das Unternehmen, dass die manchmal eine Negativtendenz drin haben, liegt auch nicht immer nur daran, dass sie irgendwie schlecht wirtschaften, sondern es sind politische Umstände oder Coca-Cola, Ronaldo sagt, trink kein Coca-Cola und der Kurs knallt erstmal 25% runter. Also solche Geschichten passieren da mit drin. Das muss man lernen. Und das ist immer so, ich meine, viele Leute reden ja auch immer dann mit mir so, ja, was machst du denn dann? Machst du denn dann so? Du musst einmal erstmal auf die Schnauze fallen, 160 Euro verlieren und dann das Learning daraus ziehen. Deswegen auch, was wir immer sagen, arbeitet mit Sparplänen zusammen. Ja, dann nähert man sich immer so der Gaußschen Glockenkurve an, wenn es mal plus minus eben ist. Und jeder muss sich innerlich irgendwo auf einen Zettel, und bei mir ist es so ein Zettel, wo ich jeden Monat so meine Abrechnung mit drin mache. Alles, was 25% eben drunter geht, da gucke ich, ob ich den Sparplan überhaupt verlängere oder ob ich den auch mal aussetze. Oder im Umkehrschluss, wenn ich sehe, von 25 auf 20% hochgegangen, ob ich nicht den sogar erhöhe, um dann einfach ein paar Aktien mehr zu kaufen. Aber das ist für Leute, die am Anfang stehen, das ist irgendwie Step 7 bis Step 8, das dann irgendwie zu machen.
Hm. Ja, ich meine, mir fiel gerade noch ein, was glaubt ihr, wie ich mich gefühlt habe, als ich den Kurs der Lindt-Sprüngli-Aktie gesehen habe? Als ich noch dachte, dass der Preis, der Kurs aussagt, wie teuer die Aktie ist, das war auch verrückt. Aber ja, du sagst es richtig, tagesaktuelle Wochenkurse sind völlig irrational. Also im Regelfall haben die nichts mit dem Unternehmen zu tun. Also, keine Ahnung, ein Beispiel, Coca-Cola greife ich auf, Kurs fällt um 25%. Heißt das, die produzieren jetzt weniger Flaschen über Nacht? Verkaufen die weniger? Nein. Das sind aber alles Sachen, das sind ja eine Unmenge an Zusammenhängen in dieser Börsenwelt, die man ja auch erstmal verstehen muss. Also man muss ja diese Schritte gehen und denken, hinter diesem Kurs steht ja auch ein Unternehmen. Dahinter stehen Produkte, die ich kaufe, Dienstleistungen, die ich nutze. Wenn Microsoft 10% fällt, hören dann alle morgen früh auf, bei der Arbeit Microsoft Teams zu nutzen und über Outlook E-Mails zu schreiben? Nein. Aber das, ja, ist eines von vielen Learnings.
Also auch die Geduld zu haben und jetzt nicht über jedes Stöckchen gleich drüber zu springen. Und wie du sagst, und das hast du in dem Artikel auch so schön beschrieben, einfach, sage ich immer, gerne mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann sieht man ja auch gerade, was ist gerade up to date und was nicht und was nutzen die jungen Leute, was, wie du sagst, Microsoft wird deswegen morgen nicht abgestellt. Das fand ich eben auch ganz spannend, dass du das nochmal so deutlich dargestellt hast, wie viel eigentlich Wirtschaft oder Börse auch mit dem realen und täglichen Wirtschaft auch zu tun hat.
Ja, und das ist cool, dass du das aufgreifst, weil ich hatte das, glaube ich, auch in einem separaten X-Post nochmal gemacht, dass das einer meiner Lieblingsabschnitte in dem Artikel ist. Und zwar die Realisierung, dass man merkt und sieht, jeden Tag, wo ich das Haus verlasse oder auch nicht, sondern einfach mich in meiner Wohnung, mein WG-Zimmer umschaue, habe ich Aktien um mich herum. Jetzt gerade nehmen wir den Podcast auf, ich habe hier mein MacBook stehen, Apple. Das Mikrofon, in das ich hineinspreche, ist von Logitech, ist auch börsengelistet. Ja, das sind so ganz, ganz wichtige Schlüsselmomente und das hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich das Thema noch interessanter fand. Ja, wenn der, es ist bis heute so ein Insider, nenne ich es mal, mit einem Kumpel von mir, der auch sehr börsenaffin ist, weil wir DHL-Aktien haben, wenn wir einen Paketzusteller sehen oder das DHL-Auto rumfährt, weil da fahren ja gefühlt Tausende in einer Stadt rum. Ach, da fährt unsere kleine Dividende durch die Gegend. Das ist einfach so, ja, ich finde es lustig und mit diesen kleinen Spielereien kann man sich das Thema sich und auch anderen näher bringen.
Das finde ich sehr gut, dass du das nochmal als Aufhänger nimmst, weil mein Satz ist immer so mit drin, jeder investiert irgendwie, führt einmal im Quartal 4 Stunden in den besten Urlaub zum bestmöglichen Preis. Okay. Um irgendwie an Wirtschaft zu denken, muss man gar nicht 4 Stunden investieren, sondern einfach nur drumherum ist. Weil wenn du beim DM stehst und dir 20.000 Cremes oder dergleichen irgendwie damit drin hast, dann bist du indirekt immer im Procter & Gamble Game drin. Wenn du, Post ist ein schönes Ding, bin österreichische Post, bin ich sehr groß mit drin, weil die sind dann noch krasser unterwegs oder einfach auch FedEx, DHL,
UPS,
you name it. Und wenn man da einfach mal kurz liest und dann sieht, ach, eine Dividende von 5%, ach, seit 65 Jahren, warte mal, da war doch irgendwas gewesen, wenn du 25 Jahre bist, ein Dividendenaristokrat. Das Unternehmen ist vielleicht auch mittlerweile irgendwie so in diesem Game so drin und die werden da nie wieder rausgehen oder es muss X passieren. Und das ist auch so ein Ding, wenn es wirklich das Unternehmen, die seit 65 Jahren aufhören, ihre Dividende zu streichen, dann sind so viele andere Dominosteine vorher gefallen. Und das geht an keinem spurlos vorbei. Und das sieht man dann in allen Nachrichten. Und dann hat man ganz
anders. Ben, hast du zufällig mein Depot eingesehen? Ich habe so einen öffentlichen Link über Parkett. Da kann man zwar keine Summen sehen, das möchte ich auch nicht teilen, aber man kann das komplette Depot einsehen. Hast du da schon mal reingeschaut?
Marc, wir beide machen Special. Wir legen mal so unsere Top 10 besten Lieblingspositionen unserer Dividendenportfolios mal auf. Und da bin ich mal gespannt, was da bei dir mit mir überschneidet. Ich sag mal, die Hälfte wird gleich sein und die andere Hälfte werden wir komplett dividend auseinandergehen, so mit dran. Aber das wird ein schönes. Darauf freue ich mich jetzt schon.
Sehr gut, okay.
Absolut. Aber ich würde fast sagen, wir müssen schon ein bisschen auf die Uhr schauen, dass wir ja mit diesem positiven Gefühl, was du uns vermittelt hast, Marc, und da deswegen toll nochmal für deinen Appell sozusagen, sich einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu schauen, hey, Wirtschaft steckt in ganz vielen Dingen drin und damit auch erfolgreiche Börsenunternehmen. Auf jeden Fall cool, dass du da warst. Du musst auf jeden Fall wiederkommen, weil wir haben noch gar nicht gesprochen, wie legst du jetzt an, was sind deine Ziele, welche Strategie verfolgst du. Da machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil, aber so zum Einstieg. Und dass du deine Geschichte heute erzählt hast, ist auf jeden Fall total klasse und vielen Dank dafür.
Dankeschön. Ich wollte mich einfach nochmal eben für deine abschließenden Worte bedanken. Ich komme sehr gerne wieder, hat ultra Spaß gemacht. Die Zeit, ich habe das ehrlicherweise gar nicht gesehen, vergeht so schnell und das liebe ich, wenn man sich mit Gleichgesinnten unterhält über das Thema, super schnell. Ich komme gerne wieder, wir haben so viele Themen, über die wir noch sprechen können. Für heute hat es mich erstmal gefreut, dass ich mich vorstellen konnte mit euch. Stimmt die Dynamik und das Ganze machen wir in der zweiten Folge nochmal und Ben und ich machen nochmal ein Special mit unseren liebsten Positionen.
Das machen wir mal und Bens Excel-Liste ist berüchtigt. Also wir sehen, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel zu bereden in einer zweiten Folge. Schön, dass du da warst, Marc. Dann bis zum nächsten Mal im Kapitalcafé. Tschüss.